Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch. Überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.
Hi und herzlich willkommen zu Beyond Floss, the Empowering Dental Podcast. Heute wieder mit einer Q&A-Version. Wir haben eure Fragen bekommen auf Instagram.
Und heute werden wir 5 von den besten Fragen davon beantworten.
Ich habe heute einen Clown gefrühstückt, wie man merkt. Ich weiß nicht wieso, ich glaube, ich bin einfach durchgedreht. Heute war mal wieder mein Fastentag. Ich habe zu wenig gegessen und habe jetzt gerade was zum ersten Mal gegessen. Ich glaube, ich bin einfach im Zuckerrausch.
Ja, ich habe noch nicht zu Abend gegessen, deswegen bin ich so ein bisschen durchsichtig und freue mich, wenn wir gleich fertig sind, weil ich dann endlich essen kann.
Perfekt. Gute ich werde gleich noch mehr essen. Ich werde einfach noch mehr essen.
Genial.
Freue mich. Wir freuen uns.
Ja, freuen uns.
Frage Nummer 1. Professionelles, Moment, was steht da? Professionell, kollegiales oder freundschaftliches Verhältnis zum Chef?
Mhm. Das Nora. Ist eine gute Frage. Ja, ich bin ganz klar auf der professionell-kollegialen Ebene. Das finde ich ehrlich gesagt am besten. Gehen wir jetzt davon aus, dass es auch richtig gegendert worden ist in dieser Frage. Wenn es wirklich ein Chef ist und ich bin eine Frau, dann ihm in die Schuhe schieben zu wollen, auf wen oder was er steht, finde ich es erstmal schwierig.
Wen oder was?
Ja, was auch immer. Also ich meine, er kann ja auch, ne? Und finde ich immer ein bisschen schwierig. Und das ist schon mal das Erste. Zweitens, Emotionen und Beruf passen in der Regel nicht besonders gut zusammen. Außerdem ist er auch derjenige, der mich bezahlt. Das heißt,
sozusagen Abhängigkeitsverhältnis.
Auch, genau, finde ich nicht so gut. Natürlich ist es schon schön, wenn man auch mal 2-3 private Worte austauschen kann, wenn man jetzt auf der Weihnachtsfeier dann nicht völlig stocksteif sitzt und keinen Ton rauskriegt, weil man plötzlich über was anderes als Zähne reden soll. Ja. Aber ich möchte eigentlich nicht, dass mein Chef weiß, was bei mir privat so los ist, es sei denn, ich teile es explizit mit ihm.
Ja.
Ja, also es gibt ja aktuell diese Reels auf Instagram, bei denen geteilt wird, dass Männer in Bewerbungsgesprächen die gleichen Fragen gestellt werden, die normalerweise Frauen gestellt werden.
Okay.
Sowas wie, und, ist die Familienplanung schon abgeschlossen? Wie ist das denn bei Ihnen? Würden Sie denken, dass Sie ein gutes Vorbild sind für jüngere Männer? Und solche Fragen. Und das ist total unangenehm für die. Und
können die wahrscheinlich auch gar nicht antworten, so richtig?
Ja, genau. Und zum Beispiel das mit der Familienplanung, das ist ja alles was den Chef extrem interessiert eigentlich. Das heißt, ich möchte auch eigentlich gar nicht wissen.
Ja, das ist ja auch wirklich super, super privat. Also wir haben ja gerade uns ausgetauscht, dass auch selbst in Freundschaften oder in Bekanntenkreisen, die jetzt nicht so super eng sind, selbst da ist ja Familienplanung zum Beispiel auch ein Thema, was man wirklich mit den Ängsten bespricht, finde ich. Wo man auch nicht nachfragt, auch nicht im Bekanntenkreis. Ich würde zum Beispiel auch niemals im Bekanntenkreis jemanden nach einer Familienplanung fragen, wo ich nicht genau sicher weiß, was da im Hintergrund abgeht.
Ja, aber es gibt ja wirklich Kolleginnen, die mit ihrem Chef auch so entspannt mal irgendwie was essen gehen würden. Ich habe das einmal oder zweimal gemacht und es war okay, es war nett. Ja, Teambuilding halt so ein bisschen, ne? Das ist schon schön, aber ich finde, zu privat muss es nicht sein. Also es war nett, wir haben irgendwie ein bisschen gequatscht, aber mir persönlich ist es lieber, wenn es ein bisschen Distanz hat. Und du?
Ja, also bei mir auch auf jeden Fall die professionell-kollegiale Seite. Und ich finde zum Beispiel auch, wenn man Aufstiegschancen hat oder wenn man halt Aufstiegspläne hat oder wir sind ja dafür auch bekannt, Nora, du und ich, dass wir gerne verhandeln.
Ja.
Es stärkt halt nicht die Verhandlungsposition, wenn man ein freundschaftliches Verhältnis hat zum Chef. Das andere hast du gerade perfekt erklärt. Also, ne, wenn das jetzt wirklich gegendert sein sollte und es ist ein Chef, wie verhält man sich? Aber, jetzt kommt mein Aber. Ich kenne zum Beispiel auch Freunde von mir, die mit Freunden dann in eine Praxis gegangen sind, wo der Chef vorher halt ein Freund war. Und dann arbeitest du mit dem zusammen. bei denen funktioniert das gut. Das sind aber auch Chefs sozusagen, Freunde slash Chefs, die sind sehr fair in Gehaltsdingen. Und trotzdem habe ich gemerkt von außen, Sie verzeihen es mir jetzt bitte, dass sich das Verhältnis zwischen den beiden schon ein bisschen verändert hat, das Freundschaftliche, dadurch, dass der andere jetzt der Chef geworden ist. Ist ja auch ein bisschen logisch, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Ja. Und jetzt hier in Holland, jetzt schon mal vorgegriffen auf eine Frage, die gleich noch kommt. Hier ist es tatsächlich so, dass die Chefs das ein bisschen einfordern, auch Privates zu wissen. Und ich hatte mit einem Kollegen jetzt letztens ein Gespräch und ich habe gesagt, ich finde es schön, wenn man auf der Arbeit nicht so viel über mein Privates weiß, weil man dann zum Beispiel, eine Kollegin, eine andere hatte zu Hause Riesenprobleme und meinte, oh, ich bin so erleichtert, dass ich jetzt hier bin, wo das gerade mal keine Rolle spielt.
Ja.
Dass man dann quasi einen Ort hat, wo diese ganzen privaten Sachen gar nicht da sind, wo du Ablenkung findest und vielleicht mal auch von zu Hause eine Auszeit hast auf der Arbeit. Ideal.
Ja.
Nora möchte gerne was sagen.
Ja.
Ja, Nora? Eine Meldung, aber ich bin noch nicht fertig mit meiner
Ich wollte mich gar nicht melden, aber ich wollte meine typische Erklärhand auspacken.
Deine Augen haben sich aber gemeldet.
Ja, weil das genau an das anknüpft, was ich eben eigentlich noch zu den Videos sagen wollte. Ich möchte halt auch nicht, dass mir in die Schuhe geschoben wird, ja, weil sie zu Hause so einen Stress hat, ist sie jetzt bestimmt schlecht drauf. Also das möchte ich einfach gar nicht. Ich möchte da gar nicht in irgendwelche Schubladen gesteckt werden. Ja. Nur so als Frau muss man sich ja dann meistens irgendwie sowas anhören wie so, ja, sie hat ihre Tage oder ja, mit dem Mann läuft's nicht gut oder nee, der Mann macht gar nichts im Haushalt oder sowas.
Das wäre, nein, das geht gar nicht.
Ja, aber ich möchte gar nicht erst in die Rolle reingeschoben werden, dass aufgrund, also so typisch, ne, früher durften Frauen kein Auto fahren. Warum nicht? Weil sie zu emotional sind und weil sie sich dann am Auto schminken.
Genau, weil sie im Auto,
ja. Ja, mache ich übrigens immer.
Ja, mache ich auch.
Aber zu emotional sein, also wirklich, das ist, aber das wird einem ja dann trotzdem noch vorgehalten.
Ja.
Ja, die Kinder schlafen schlecht. Ja, und dem Mann, dem wird es nämlich nie gesagt, ja, die Kinder schlafen schlecht. Jetzt driften wir ein anderes Thema ab. Aber nein, also ich finde...
Deswegen möchtest du das halt gerne getrennt halten. Genau. Ich muss halt sagen, um das zusammenzufassen, ich muss halt sagen, in Deutschland würde ich das auch total unterschreiben. Hier ist es tatsächlich so, mit meinen Kollegen, mit meinen Zahnärztlichen, bin ich halt auch viel offener und auch mit den anderen Kollegen viel offener über meine... privaten Dinge, zum Beispiel das mit dem Van, die fragen dann halt auch, was machst du jetzt am Wochenende? Und ich habe gesagt, ich werde meinen Van abholen. Und es hat mein Chef gesagt, oh cool, schick mir mal ein Foto von dir am Steuer. Das wird halt ein deutscher Chef nie machen.
Nein.
Aber die meinen das hier quasi auch gar nicht so eng und gar nicht so privat, wie das jetzt ein deutscher Chef. Das wäre ja total ein Eingriff in die Privatsphäre. Niemals hätte ich einem Chef von mir überhaupt irgendein Foto geschickt von mir irgendwo.
Ja.
Und hier wird dann aber geschickt aus dem Urlaub. Der Chef ist da mit dem und dem und schickt seinen Eisbecher in die WhatsApp-Gruppe, Praxisgruppe. Und ich habe jetzt halt von mir, nicht am Steuer, weil das fand ich irgendwie dann, da bin ich dann halt zu deutsch, das wäre es mir dann schon wieder zu privat gewesen, sondern ich habe mich dann halt vor den Van gestellt und dann ein Foto geschickt. Und darauf gab es halt riesig genauso... genauso richtig boomermäßig einen Daumen nach oben. Nein, aber ich stand halt vor dem Van ganz adrett, so ganz normal und habe dann halt das in die Praxisgruppe geschickt und darauf gab es halt krass viele Reaktionen und toll und am nächsten Tag kamen dann die Kollegen auf einen zu und haben dann drüber gesprochen und jeder hat sich gefreut. Das ist schon auch ein schönes interkollegiales Miteinander.
Total.
Mein Chef zum Beispiel hat dann auch nur ganz kurz geantwortet. Der hat halt so dieses Emoji gemacht, den Daumen hoch. Er hat halt wirklich den Daumen hoch gemacht.
Ja, sehr gut.
Und dann hat dann geschrieben, toller Van. So.
Ja, also um das vielleicht noch ein bisschen zu relativieren, ich finde schon, dass man seine Persönlichkeit in der Praxis zeigen sollte und dass man jetzt nicht ausschließlich völlig professionell und zugeknöpft herumlaufen sollte, das finde ich nicht. Und ich finde es auch schon schön, wenn man das Gefühl hat, dass man seine Persönlichkeit in den Beruf tragen kann und schon auch man selbst ist, aber einfach explizit mit der vorgesetzten Person, mit der würde ich es einfach professioneller halten wollen.
Ja.
Natürlich kann man mal eine persönliche Information teilen, aber ich würde es gerne aussuchen und nicht prinzipiell einfach Ja, obwohl ich aber sagen muss, wenn wir jetzt noch einmal ganz kurz, bevor wir zur nächsten Frage
ich
gehen.
Ich muss so lachen, weil Nora und ich schon wieder 10 Minuten über die erste Frage sprechen.
Ja. Okay, letzter Punkt. Wenn es eine Frau ist.
Ja, eine Chefin.
Eine Chefin.
Aber so war die Frage nicht. Das war ja nicht die Frage.
Ja, vielleicht ist es gemeint, aber ich will nur sagen, also unter Frauen finde ich das teilweise einfacher, obwohl man Vorgesetzte vor sich hat, weil wir einfach besser kommunizieren, ist einfach so, sogar nachgewiesen, dann ist es tatsächlich so, dass mir das leichter fallen würde, diese Professionalität zu wahren, auch wenn man befreundet ist. Ich hatte es ja mal. Sie war natürlich nur Standortleitung, nicht Chefin vom ganzen Laden.
Das ist auch
vielleicht
immer
hätte
was
das
anderes.
Was geändert, genau. Aber ich kenne auch jemanden, ja, da ist es so ein Medium. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen leichter.
Ja, also ich muss halt sagen, in Deutschland würde ich sagen, nein. Und ich fühle mich auch wohler auf der professionellen, kollegialen Ebene. Auch hier. Hier wird das so ein bisschen aufgebrochen und es wird halt nicht, einem nicht aufgezwungen, aber es wird schon erwartet. Man muss halt ein bisschen grisselig sein, ne?
Also
ein
bisschen grisselig.
Grisselig.
So witzig.
Nächste Frage.
Ja, okay, nächste Frage. Das ist jetzt meine. Und zwar, Schmuck während der Behandlung. Was findet ihr, darf sein, was nicht?
Also, es ist ja eigentlich ganz klar geregelt, hygienetechnisch gesehen. Keine Ringe, keine Uhren, keine Ketten und in den Uhren eigentlich auch nichts. So. Ich habe keine Uhr, keine Ringe, keine Kette. Ich habe Ohrringe, aber die Ohrringe sind meine Praxis-Ohrringe. Ich nehme die raus und ich desinfiziere die und ich habe die wirklich nur in der Praxis um. Jedes Mal. Und das jeden Tag. Und deswegen brauche ich auch mindestens immer 5 Minuten länger bis 10 Minuten länger, weil ich nämlich ungefähr alles desinfiziere, was ich überhaupt anhatte in der Praxis. Ich bin ja auch jemand, der mit OP-Haube für die Haare behandelt. Die Praxisohrringe nehme ich danach raus, die desinfiziere ich. Mir ist bewusst, dass es nicht 100% ist, dass sie nicht sterilisiert sind, aber ich desinfiziere sie.
Und vor allem theoretisch trägst du es halt von Patient zu Patient oder von Patientin zu Patientin. Mhm. Und deswegen ist es,
man
also
sieht
das
schon,
ist ja eigentlich eher der Punkt. Ja.
Genau, man sieht schon die Ohrringe unten drunter, die sieht man so ein bisschen. Die hinteren sieht man nicht, die sind weg unter der Haube. Und ich desinfiziere auch meine Lupenbrille zum Beispiel immer, aber die Lupenbrille, die trägt man ja auch von Patient zu Patient. Rein theoretisch müsste man seine Lupenbrille nämlich auch jedes Mal desinfizieren. Macht auch keinen Zahnarzt. Ja. Das ist meine Legitimation, um die Ohrringe eben auch zu tragen und einmal am Tag zu desinfizieren, weil die auch eben nur in Anführungszeichen im Aerosol sind und den Patienten nicht berühren, es sei denn, er würde mir jetzt aus dem Ohr in den Patientenmund fallen. Ist noch nie passiert. Toi, toi, toi. Und dann schmeiße ich ihn weg.
Können Sie behalten.
Können Sie behalten, das Gold.
Ich trage gar nichts. Ja, ich habe einfach wirklich nichts an. Also ich habe raspelkurze Nägel, ich habe keine Ohrringe, keine Ringe, keine Kette, gar nichts. Ich trage auch immer extra ein Plastikhaargummi. Also keins aus Stoff. Ich trage keine Haube, nur bei den chirurgischen Eingriffen, da trage ich eine, aber bei den normal zahnärztlichen nicht.
Ja. Mir fällt auch noch was ein, was ich noch desinfiziere. Ich habe ja immer eine Haarklammer drin, die man sieht. Da habe ich extra eine für die Praxis, die ich auch mal desinfiziere, die ich da lasse. Witzig. Und meine Brille zum Beispiel, die ich trage, meine normale Brille, auch die habe ich da nur in der Praxis. Und ich habe mir jetzt was richtig Cooles gekauft, weil für alle Brillenträger im Übrigen. Es gibt so ein Brillenschüttelgefäß.
Ach, das habe ich letztens gesehen.
Ja, weil man nämlich ja die Brille, die hast du ja auch von Patient zu Patient auf. Und wenn das deine normale Brille ist und du keine Kontaktlinsen trägst im Alltag, im unteren Teil ist das eine Art Gummi, dann hast du dann Desinfektionslösung drin.
Ja.
Dann schiebst du die Brille von oben da rein, machst den Deckel zu und dann schüttelst du das. Und dadurch wird die Brille sauber gemacht, dann spülst du die ab. Ja. Erstens hast du lupenrein, glasklare Durchsicht danach und es ist sauber.
Ja, total witzig, dass du das erwähnst, wirklich, also das finde ich völlig verrückt, weil ich habe nämlich letztens für ein Geburtstagsgeschenk nach etwas Praktischem gesucht und habe dann überlegt, die Person trägt eine Brille, okay, das könnte ja passen, dann könnte man ein schönes Brillenreinigungs- was auch immer besorgen. Und war dann tatsächlich hier in Mitte in einem Geschäft und die hatten mir dieses nämlich vorgestellt. Und meine Sorge war, das ist ja nur auf einer Seite mit Gummi besetzt, auf der anderen Seite aber nicht. Dann habe ich mir gedacht, das
es ist
macht
so,
keinen Sinn.
Du, wenn du das oben zuschraubst, dann ist die Brille fest. Sie bewegt sich nicht.
Ja, das hat er nicht gesagt. Das wäre ja der das Verkaufsargument gewesen.
Hat er selber eine Brille und benutzt er es auch?
Das weiß ich natürlich nicht, aber.
Ja, aber ich habe das übrigens in dem Laden gekauft, wo wir deine Trauringe abgeholt haben. Oder wo ich deine Trauringe abgeholt habe. Da habe ich die hier.
Das ist jetzt hier ein Fun Fact.
Ja.
Ja, zum Beispiel Ehering ist eigentlich ein gutes Thema. Das tragen ja ganz viele unterm Handschuh.
Ja.
Dass sie den einfach mit weitertragen.
Mhm.
Den einzigen positiven Effekt, den ich bemerkt habe, als ich es einmal aus Versehen völlig im Stress vergessen hatte, den morgens auszuziehen, weil er sich irgendwie halt so anfühlt, wie als wäre der halt immer da, weil er es halt auch ist, ist, dass die Patienten einen, wenn sie das sehen, ein bisschen ernster nehmen.
Echt?
Weil wir ja so jung aussehen.
Wenn du dann verheiratet, ach.
Ja, wenn du verheiratet bist, dann denken sich alle, ach, die hat sich einfach nur sehr gut gehalten, bevor ich ihnen dann von meinem Botox erzähle. Und ich habe es einmal aus Versehen vergessen, dann habe ich den halt hinten hingelegt und dann ist die Assistenz so völlig schockierend mit diesem Ring hinter mir hergelaufen und meinte, können wir den vielleicht in ihren Spind legen? Ich möchte nicht, dass der da liegt. Und ich war so, ach so, ja, tun Sie mal rein.
Geil. Ihr habt dazu auch eine lustige Story. Und zwar, mein Kollege hat mir letztens, ich hatte meinen Schlüssel nicht dabei, ich musste seinen Schlüssel nehmen. Und der trägt seinen Ehering auch nicht während der Behandlung. Und er meinte zu mir, du musst mir aber unbedingt deinen Schlüsselbund wiedergeben, sonst bekomme ich Ärger von meiner Frau. Ich gucke ihn so an. Okay, ja, klar, warum nicht? Weil da ist nämlich mein Ehering dran. Und weil...
Ach so, an dem Schlüsselbund.
Weil der nämlich immer mal vergessen hat, nachdem er den Ehering abgenommen hat während der Behandlung, den wieder dran zu machen, und dann nach Hause ging und dann das Sonnenwetter wartete, macht er den jetzt immer, hier auch nochmal ein kleiner Tipp, an seinen Schlüsselbund dran. Und wenn er aus der Praxis geht, dann ist er da dran, schließt ab und dann, ach, der Ehering muss wieder dran.
Ja, ich habe tatsächlich so eine große Box, also so eine große Ringbox, nicht so eine kleine, sondern so eine, wo mehrere nebeneinander passen. Und da kommen halt diese drei Ringe immer rein und dann ist es so eine große Box, die dann halt direkt davor steht. Das kann man gar nicht dran vorbei.
Finde ich auch schön, dass du dir dann immer direkt wieder dran machst, weil ich gehe halt immer einfach ohne Ringe zur Praxis.
Habe ich auch erst angefangen, als ich Verlobungs- und Ehring, weil bei den Moderingen habe ich dann immer gedacht, ach komm, egal. Wir reden schon wieder 10 Minuten über die Frage. Nächste
Moment, aber ich hab noch was. Und zwar wegen der Uhr. Also, ich würde ja meine Uhr liebend gerne tragen. Erstens, um zu tracken, wie meine Herzfrequenz sich verändert. Zweitens, du würdest sie gerne tragen für deine Schritte. Und wie gesagt, ich finde es halt auch einfach immer nice, mal auf die Uhr zu gucken und nicht an die Wand. In einer Praxis haben wir auch nichts an der Wand. Jedenfalls finde ich das sehr schade, dass es da nichts gibt, was man da tragen kann, weil Uhren finde ich wirklich sehr unhygienisch.
Also irgendwann kann man sich bestimmt so einen kleinen Chip unter die Haut implantieren lassen, dass so durchleuchtet.
Mm, das ist super. Darauf warten wir. Prima. Ja, nächste
perfekt.
Frage.
Sehr schön. Nächste Frage.
Also, Teilzeit oder Vollzeit? Was würdet ihr empfehlen?
Also, das kommt so ein bisschen drauf an, finde ich.
Ja, auf die Situation, finde ich auch. Sehr situationsabhängig.
Ja. Das kommt natürlich auch drauf an, ob man am Anfang seiner Berufslaufbahn steht oder am Ende.
Mhm, ja.
Ich finde, das ist erstmal der Hauptfaktor. Ich finde, am Anfang sollte man so viel arbeiten, wie irgendwie geht.
Wollte ich gerade sagen. Das würde ich auch sagen. Ja.
Genau. Und zum Ende hin kann man es auch entspannter angehen lassen, wenn man es, wenn man sich's leisten kann.
In unserem Alter würde ich sagen, ne? Also in den Mit-30ern.
Ja.
Ist es okay, dass man ein bisschen weniger arbeitet und, was ich auch richtig cool finde, wenn man dann so 65, 67 und älter ist, nur noch die Sachen zu machen, nur noch die Patienten, die man ewig lange kennt, mit denen man nur noch quatschen will,
machst
nur noch die Kontrollen und dann gehst du nur noch einen Tag hin, um einfach mit den Leuten so ein bisschen in Kontakt zu bleiben. Das ist doch nice.
Ja, das ist ganz schön. Also ich habe mir sowieso vorgenommen, so lange zu arbeiten, bis ich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr so gut bin wie vorher.
Ja.
Also bis meine Hände quasi oder meine Augen oder irgendwas an mir schlapp macht.
Ja.
Aber, also sagen wir es mal so, ich finde, wenn man wirklich in der Blüte seines Lebens steht, zu einem Zeitpunkt, zu dem man noch keine Verpflichtungen familiär hat, jetzt, also egal welcher Art, und gesundheitlich keine Einschränkungen hat, finde ich persönlich, sollte man so viel arbeiten, wie geht. Aber das ist eben auch sehr persönlich. Ich finde es halt auch gut, viel zu arbeiten.
Ja.
Aber ich habe zum Beispiel auch mal freitags nicht gearbeitet. Drei Tage Wochenende ist schon total Deluxe, finde ich. Ich finde es so ein bisschen schwierig, dass aktuell in der Gesellschaft so diese Richtung dahin geht, immer ganz wenig arbeiten zu wollen, weil dann wird man halt auch nicht besser. Also man ist ja als Zahnärztin nie am Ende seines Wissensstandes anbekommen und sowas. Also da ist ja wirklich noch viel Potenzial, egal wie weit man schon ist.
Ja.
Was natürlich schon zu beachten ist, ist, dass unser Beruf extrem fordernd ist.
Ja.
Genau. Auf verschiedenen Ebenen.
Ja.
Nicht nur körperlich, auch mental und auch kognitiv. Und da finde ich zum Beispiel, dass 40 Stunden, was ja per se eine Vollzeitstelle ist, ein bisschen zu viel ist.
Weil wir bei uns schon. 40 Stunden auch nie 40 Stunden bedeutet. Würdest du 40 Stunden am Stuhl arbeiten, wärst du ja 50 Stunden mindestens in der Praxis, dann hättest du ja auch noch mehr Dokumentation.
Ja.
Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde schon auch, dass man viel arbeiten sollte in der Zeit, wo man es kann, wo man nicht so gebunden ist. Gerade eben auch, um sich ein Polster aufzubauen. Aber ich bin halt auch ganz starker Verfechter dessen, dass du deinen Ruhestand quasi vorziehst, dass du dir die Zeit nimmst, wenn du sie nehmen kannst. Weil wenn du nicht gebunden bist zum Beispiel, dann kannst du ja auch ganz viele Sachen machen, die willst du gar nicht mehr machen, wenn du 65 bist. Du willst nicht mehr den Kilimandscharo besteigen, wie auch immer.
Ja.
Das sind dann Träume, die du jetzt hast, die du später nicht mehr hast, die du später auch nicht mehr erfüllen möchtest. Ja. Aber trotzdem, wenn du sie jetzt hast, dann lebe sie auch, weil sich deine Träume verändern.
Ja.
Und deswegen würde ich da immer sagen, wir haben einen Job, der so fordernd ist, der uns aber eben durch die finanziellen Mittel, die wir haben, auch ganz viel Freiheit erlaubt. Und dann würde ich diesen Vorteil an dem Job auch immer ausnutzen wollen.
Ja.
Also besser werden im Job, ja. Aber vor allem sich halt auch selber weiterentwickeln und sich die Zeit nehmen, die man sich nehmen kann. Und das so mache ich es halt.
Ja, ich finde persönlich, das eine muss das andere nicht ausschließen.
Genau, ja, das sage ich ja auch.
Genau, mehr arbeiten, aber auch mehr Urlaub machen. Also ich meine damit jetzt nicht unbedingt tatsächlich gar keinen Urlaub machen oder wenig Urlaub machen, sondern wirklich halt viel arbeiten, aber auch viel Urlaub machen.
Ja.
Weil wenn man natürlich 5 Tage die Woche arbeitet, hat man auch mehr Urlaub, als wenn man 4 Tage die Woche arbeitet.
Grundsätzlich
gesehen einfach. Ich finde grundsätzlich, dass man schon anstreben sollte, mindestens 30 Tage Urlaub zu haben. Besser finde ich eigentlich noch 32. Wenn man jetzt Vollzeit arbeitet, wenn man natürlich eh immer jedes Wochenende, langes Wochenende hat, dann ist das ein bisschen übertrieben.
Ja, ich arbeite ja nur 4 Tage. Ja.
Genau.
Okay, nächste Frage.
Nächste Frage. Das ist meine. Und zwar... finde Annis Schritt nach Holland zu gehen voll spannend. Magst du dazu mal mehr erzählen? Anni, magst du das mal mehr erzählen?
Es ist ja eine sehr breit gestellte Frage, mehr dazu erzählen. Also ich wohne jetzt fest seit 2 Jahren in Holland.
Kommt mir vor wie 10. Wirklich. Zu lange weg. Also wenn man mich fragt, die Frage geht ja nicht an mich, aber ich finde es nicht so cool. Ich finde es blöd. Das ist sehr unpraktisch und es ist auch irgendwie schade und traurig.
Ich finde es auch voll schade um meine Freunde natürlich zu Hause und halt diese riesigen Abstände, die man hat, überall hinzufahren. Ich bin aber sowieso immer viel durchs Land gereist. Holland ist ja auch nicht so groß. Ich arbeite seit 2 Jahren hier, spreche die Sprache seit 2 Jahren und 3 Monaten. Also mittlerweile spreche ich fließend. Und denk auch nicht mehr so viel drüber nach. Nora und ich haben regelmäßig das Problem, dass ich irgendwelche holländischen Dinge im Podcast auf Deutsch übersetze. Und dann muss ich es nochmal sagen, so wie man es ja auf Deutsch sagt. Es ist leider so, das kommt automatisch, leider Gottes. Ich hätte nie gedacht, dass ich einer von diesen Menschen bin, der dann, ich war gerade 3 Monate in Amerika und jetzt habe ich einen sehr amerikanischen Akzent. Ja, also ich
selbst
muss sagen...
Selbst das hört sich schon ein bisschen holländisch an, wenn ich so
Ja, das sagen die Leute, dass mein Englisch sich auch verändert. Also ich finde das ganz merkwürdig, dass das so mit einem passiert.
Eine Frage, träumst du auf Holländisch?
Es ist... Ich kann das nicht genau sagen. Manchmal merke ich im Fitnessstudio, wenn ich zähle zum Beispiel... dann zähle ich manchmal auf Holländisch. Das heißt ja, ich muss ja auf Holländisch denken dann.
Spannend, denn tatsächlich ist es ja sogar bei Menschen, die schon ganz, ganz lange in dem Land leben, so dass sie aber das Zählen immer noch auf ihrer Muttersprache machen.
Keine Ahnung, es ist halt das, was ich gerade um mich rum höre.
Ja, erzähl noch mal ganz kurz von dem Schritt an sich, weil ich glaube, das interessiert. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dahin zu wechseln? Weil ich meine, als Zahnärztin in Holland zu arbeiten, es gibt ja gar nicht so viele Länder, in denen wir einfach arbeiten dürfen, ohne jetzt irgendwas nachmachen zu müssen.
Also du musst hier zum Beispiel, du musst deinen Röntgenschein nochmal neu machen. Du musst einen Sprachtest absolvieren und dann kannst du hier anfangen.
Nur das?
Nur ja. Die beiden Dinge und dann musst du halt alle deine Unterlagen, Approbationsordnung und so Klar. weiter, musst du halt einmal einreichen und dann kannst du hier im Grunde anfangen. Es ist aber so, dass das Krankenkassensystem hier ganz anders ist und du könntest rein theoretisch auch auf Englisch ja natürlich behandeln, aber das ist in der holländischen Gesellschaft, glaube ich, nicht so leicht möglich, weil ne, also wenn du hier zum Zahnarzt gehen willst, dann möchtest du gerne in deiner Muttersprache sprechen, das verstehe ich auch. Ich dachte halt am Anfang, ach, kein Problem, dann machen wir das einfach auf Englisch, wenn es auf Holländisch nicht geht. Ja, Pustekuchen, hat halt keiner Englisch gesprochen mit mir, musste halt Holländisch sein. Ich habe halt am Anfang relativ wenig mit den Patienten gesprochen und vor allem auch die ganzen Instrumente heißen ja anders.
Ja, was heißt denn Heidemann?
Platte Esch.
Ach du Scheibenkleister. Ja. Platte Esch.
Ja, ja.
Platte Esch. Platte Esch.
Also, ja, am Anfang war das halt alles niedlich, aber das sage ich jeden Tag ungefähr 300 Mal.
Platte Esch.
Und dann, das Lustige ist, wenn du sagst, du hast halt einen Zahn. Ein Zahn ist übrigens ein Tand. Tanden sind die Zähne, die vorne sind und hinten.
Also nicht das Fahrrad? Kein Tandem?
Nee, ist ein Tand und Tande. Und du bist auch der Tandarzt, der Zahnarzt. Und hinten die Molaren sind die Kiesen.
Okay.
Ja.
Und würdest du denn aber sagen, also jetzt als Zahnärztin in Holland zu arbeiten, findest du gut?
Kannst du die Frage anders stellen?
Wie findest du es, als Zahnärztin in Holland zu arbeiten?
Es ist schon sehr anders. Und dadurch, dass ich auch spezialisiert bin und ich habe in sehr spezialisierten Praxen gearbeitet, bin ich halt gewohnt, sehr komplexe Behandlungen zu machen. Das ist auch das, was mir Spaß macht. Und ich habe auch viel implantiert, zum Beispiel. Und das Krankenkassensystem, das gibt es hier nicht so her, jedenfalls nicht so einfach und nicht in allen Praxen. Und deswegen würde ich sagen, auf einer rein technischen, wissenschaftlichen Ebene zum Beispiel hat mir das in Deutschland besser gelegen. Ich habe mir jetzt mittlerweile das so hingebogen, dass ich nicht mehr so viel Konz machen muss, weil viele Zahnärzte hier zum Beispiel auch sehr viel Konz machen und Prothetik zum Beispiel lieber abgeben.
Wohin?
Zu mir.
Ja, ganz Holland. Nee, jetzt ernsthaft, was machen sie denn aber? Also
ja, die geben das dann halt ab an diejenigen, die spezialisiert sind. Zum Beispiel Zahnärzte. Ja,
also
naja.
Also Spezialisierungssystem gibt es.
Das Ding ist so, dass die Frage nach Prothetik gar nicht so groß ist. Und das halt gar nicht so aufgeklärt wird.
Wegen der unbedingt. Krankenkassen.
Wegen der Krankenkassen. Zum Beispiel auch Teleskopprothesen. Da gibt es fast gar kein Labor, was das hier macht. Da gibt es zwei Labore in Holland, die eine Teleskopprothese machen können.
Oh Gott, und ansonsten mein weiß Leben keiner, wäre im Eimer.
Ja, ansonsten weiß keiner, wie man das abrechnet und wie man's macht.
Verrückt.
Ja, das ist absolut verrückt. Und das würde man vielleicht gar nicht so denken. Von den Leuten her ist es super. Also das Land an sich, die Gesellschaft an sich, die Lebensqualität ist hier unheimlich hoch. Das ist ja auch in allen Umfragen immer. Macht einfach richtig, richtig Spaß, in Holland zu wohnen. Was ich sehr gewöhnungsbedürftig finde und fand, ist das Arzt-Patienten-Verhältnis, das mit dem Du und einfach auch so, wie das Miteinander da ist. Da muss man sich als deutscher Zahnarzt sehr dran gewöhnen und auch vor allem, wenn man ich ist.
Ja. Und abschließende Frage dazu, würdest du es jetzt jemandem raten, nach Holland zu gehen, wenn er Lust hat auf einen Auslandsaufenthalt oder?
Also zum Beispiel, wenn man Lust hat auf einen wenn man Lust hat auf einen Auslandsaufenthalt und dann viel sehen will vom Land und ein Land haben will, wo man aufgenommen wird und es darum geht, die Zeit im Ausland zu verbringen, die Spaß macht, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Wenn du ins Ausland gehen willst, um dich zahnmedizinisch weiterzuentwickeln, könnte das hier schwierig werden.
Wir hoffen, die Frage wurde damit beantwortet.
Ich möchte dazu nochmal sagen, falls ihr dazu eine ganze Folge haben wollt,
schickt uns einen Daumen hoch.
Schickt uns gerne einen Daumen hoch. So, dann können wir da auf jeden Fall nochmal mehr drüber erzählen.
Ja.
Meine Frage ist die nächste. Ich habe mich selber diese Frage, genau, letzte Frage schon. Ja, weil wir reden ja auch schon wieder seit 35 Minuten.
Ja.
Über die nächste Frage habe ich mich sehr gefreut. Nora hat gesagt, darüber könnte sie Stunden sprechen. Also Nora, shoppt ihr oder shoppst du lieber online oder im Laden?
Also.
In Holland würde man jetzt sagen, dus. Dus ist also.
Okay. Dus. Also, dus.
genau.
Ich shoppe an sich lieber im Laden, aber ich finde, dieses durch eine Innenstadt laufen, Fußgängerzone und so, das mag ich überhaupt nicht. Gott sei Dank gibt es in Berlin ja quasi gar nicht. Also es gibt es, aber da bin ich nicht. Also das mache ich nicht. Das nervt dann aber wiederum auch, weil man so ein bisschen explizit dahin fahren muss, wo man was einkaufen möchte. Das heißt, es ist nicht so, na, ich meine, klar, auf dem Kudamm gibt es schon, aber auch da ist es ein bisschen begrenzt. Entweder es ist sehr, sehr high class oder du hast halt nur Zara, Mango, Kurs. Das finde ich dann auch wiederum ein bisschen schade. Also so kleine individuelle Boutiquen gibt es ja schon, aber da musst du dann halt immer explizit hin. Aber so diese typischen Shopping-Trips, wie man die jetzt früher, also ganz ehrlich, als wir jugendlich waren, das hat man doch gemacht. Man ist doch samstags in die Stadt zum Shoppen gefahren.
Klar.
Das macht man gar nicht mehr. Ne?
Nee, macht man nicht mehr.
Genau,
das Ding ist halt, was ich nicht mag, also ich mag es auch, ich mag das gerne, das Anfassen. In Holland fährt man ja auch mit dem Fahrrad dahin. Es ist halt auch CO2-technisch viel besser, im Laden zu...
Ja.
Im stimmt. Laden zu kaufen.
Habe ich mich hier geoutet?
Ich shoppe auch online, so ist es nicht. Ja. Aber diesen Gedanken, den finde ich total gut.
Ja.
Nur, was ich halt meistens nicht habe, ist die Zeit, durch 10 Läden zu gehen, um das zu suchen, was ich will.
Ja.
Und online kann ich in einem Bruchteil der Zeit in 10 Läden sein, sozusagen, und da mir das suchen, was ich haben will.
Findest du, das High ist so hoch, weil man das dann aus diesem Paket rausholt, wie wenn man das jetzt im Laden sieht, anprobiert, vor den Spiegel geht und sich denkt, yes, und dann in die Tüte?
Nee. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn das kommt, dann ist es umsonst. Also wenn es im Paket kommt, dann ist es umsonst.
Ist ja schon bezahlt.
Ah, genau, ist schon bezahlt.
Nee, aber das,
auf die Karte.
Also, ja.
Nee, aber kennst du das? Also, das ist von Goofy.
Ach, Goofy süß.
Hat, das ist ewig alt. Mickey Mouse von aus den 90ern. Das ist aus den 90ern irgend so ein, da kamen halt vielleicht gerade die Plastikkarten auf, whatever. Jedenfalls, es gibt so eine Mickey Mouse Folge. Da hat Goofy hat eine Karte und er versteht halt nicht so richtig. Alles, was auf der Karte ist, muss er halt bezahlen. Das muss
das
er
geht mir auch so. Ne? Das verstehe ich auch nicht.
Das sagt er immer, Goofy ist halt unterwegs im Shop, sag mal, auf die Karte. Und am Ende stellt er halt fest, scheiße, diese ganzen Rechnungen, dieses, was auf der Karte war, theoretisch muss er ja auch bezahlen. Dann kommt er in die Bedulie und dann geht's erst los. Und muss mit
dann, geht er,
und
dann geht er zu Dagobert Duck.
Ja, dann muss er den Geldspeicher auflösen für seine Karte. Ja, aber dieses Gefühl von, ne, was wir ja gerade beschreiben wollen, dieses Gefühl ist ja eben, dass alles ist umsonst, was online geshoppt wird.
Ja, und man freut sich irgendwie auch nicht so lange. Man erfreut sich nicht so lange an den Dingen, die man online gekauft hat. Man verbindet damit ja auch nichts. Was ich zum Beispiel total schön finde, das mache ich gerne, wenn ich zum Beispiel in München bin und Freundinnen besuche, dann kaufe ich mir dann, wenn wir da unterwegs sind, was und dann erinnert mich das an den Trip zum Beispiel.
Ja. Ja.
Das finde ich sehr schön.
Das finde ich auch sehr interessant. Sobald man immer in einer anderen Stadt ist oder
dann
irgendwie im Urlaub,
perfekt.
Dann gehst du auf einmal in die ganzen Läden, weil du dann ja auch im Urlaub bist und dann hast du die Zeit und dann machst
ist
du
so.
Das.
Ist so. Ja. Aber letztens war ich bei H&M und ich war richtig desillusioniert. Eigentlich die Mode gefällt mir aktuell besser. Ich finde, die haben bessere Styles, also finde ich eigentlich super, aber gehe dann also mit meinem Stapel an Dingen, die ich nicht anprobiert habe, ehrlich gesagt, das mache ich halt voll viel. Ne? Ich probiere es nicht im Laden an, kaufe das und bringe es zurück. Ja. So, ich laufe dann also zur Kasse.
Das ist eine Doppelzeit, die du dann verlierst.
Ich weiß, aber trotzdem. Gehe dann zur Kasse und dann ist da jemand, aber der ist nur dafür da, um einem zu sagen, dass man nicht an die normale Kasse gehen soll, sondern an diese SB-Kassen. Ja, aber pass auf. Es gibt ja SB-Kassen und es gibt SB-Kassen. Uniqlo zum Beispiel macht das ja auch. Da schmeißt du deine ganzen Sachen in einen Topf rein. Der scannt das, während du das da reingeschmissen hast, ohne dass du irgendwas machen musst. Und dann ist es fertig.
Ja.
Dann drückst du nur noch auf Bezahlen. Das geht innerhalb von Sekunden wirklich. So halt japanisch, funktioniert. Und bei H&M stand ich dann da. Du lachst. Ich musste die Bügel abmachen, diese ganzen blöden kleinen Hakis da von den Bügeln abfriemeln. Dann musste ich dieses Etikett scannen. Der Scanner hat überhaupt nicht funktioniert. Dann habe ich diese Magnetsicherungsdinger, musste ich auch alle abmachen. Dann musste ich die noch einsortieren in verschiedene Teile. Also da habe ich dann irgendwann gedacht, das Einkaufserlebnis.
Wir setzen quasi die Kassenkraft mit dir.
Also da muss ich jetzt auch nicht mehr im Laden einkaufen gehen, wenn ich dann halt mehr Arbeit habe dafür. Mhm. Das ist ja, ne?
Und dann kam der Service, den willst du mitbezahlen im Laden.
So, und jetzt kommt's zum spannenden Punkt. Du hast schon das Wort fallen lassen. Dann steht dieser Mensch da und sagt, soll ich Ihnen helfen? Und ich sag, ja, gerne, denn ich finde diesen Sicherheitsbutton auch gar nicht an dieser Hose. Vielleicht ist die ja auch gar nicht gesichert. Ich habe natürlich dann auch Angst gekriegt, dass ich dann piepse, wenn ich dann rausgehe, ja, weil ich das nicht richtig abgemacht habe. Ich hasse
das, wenn man piepst. Dann hat man das Gefühl, jetzt hast du was geklaut.
Ja. Und dann sagte er, ja, ich helfe Ihnen gerne. Habe ich gesagt, ja, wie ist das denn so für Sie, dass Sie jetzt alle gar nicht mehr an der Kasse stehen? Ja, das wird extra gemacht, damit wir mehr Zeit für unsere Kunden auf der Fläche haben.
Mhm.
Damit das Einkaufserlebnis quasi qualitativ hochwertiger wird, dadurch, dass man das mehr Beratung
auf der Fläche hat. Das finde ich aber eigentlich eine ganz gute Idee.
Ja, aber glaubst du das wirklich? Ich glaube, da werden eher Stellen abgebaut.
Ich glaube auch, dass da Stellen abgebaut werden. Aber
ich glaube, das wird denen eher so erzählt.
Weil auf der Fläche auch in den, zum Beispiel bei DM und Rossmann, du findest ja nie mehr einen. Nee. Selbst im Baumarkt, wenn du einen siehst in so einem, in einem Laden, dann renne ihm hinterher. Ja. Oder du musst immer die Traube von Menschen suchen, die um einen armen Mitarbeiter stehen. Wo ist die Traube? Da muss der Mitarbeiter für den 500 Quadratmeter großen Laden sein.
Mhm. Ja. Also ja, ich würde sagen, also ich finde natürlich Online-Shopping irgendwie auch cool.
Ich liebe das, die Rabattcodes einzugeben. Ich bin ja absolute halt Rabattcode-Queen. Ich gucke immer nach Rabattcodes, kaufe fast nichts online zum vollen Preis.
Ich immer.
Echt?
Deswegen arbeite ich auch so gerne so viel, damit ich mir über sowas dann keine Gedanken machen muss.
Ich sehe das einfach nicht ein.
Ja, ist ja auch gut.
Wenn ich es ja günstiger bekommen kann, dann, ne?
Und ich habe da auch absolut recht. Ich habe nichts zu meiner Verteidigung vorzubringen.
Diese Folge hat mir natürlich wieder mega viel Spaß gemacht.
Mir auch. Das ist ja immer so bei den Q&A-Folgen, dass wir da so richtig ins Reden kommen.
Ich freue mich schon auf unsere nächste. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns auf jeden Fall ein Like und ein Follow da.
Für mehr Everyday Life folgt uns gerne auf TikTok und Insta. Da teilen wir immer unseren privaten und beruflichen Alltag mit euch.
Und ansonsten sehen wir euch wieder nächsten Mittwoch
zur Primetime, überall da, wo es Podcasts gibt.
Bis dann, ihr Lieben.
Ciao.
Ciao.
Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch. Überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.